Euer Wille geschehe. So stand es in Österreich auf vielen Wahlplakaten. Die Plakate gehören zur FPÖ. Die Partei unter Herbert Kickl wollte die Wahlen zum österreichischen Nationalrat gewinnen. Und die Masche war recht einfach. Lieber Wähler, das, was ihr wollt, das bekommt ihr nicht. Zumindest nicht mit der aktuellen Regierung. Ich, Herbert Kickl, ich höre auf euch. Also wählt mich. Und Kickl hat es tatsächlich geschafft. Corona, Migration und eine Anti-EU-Haltung, das waren drei von vielen unterschiedlichen Gründen, die bei den österreichischen Wählern eben großen Protest gegen die Regierung aus ÖVP und Grünen hervorgerufen haben. Und das Ergebnis? Zum ersten Mal ist die rechtspopulistische FPÖ stärkste Kraft bei der Wahl zum Nationalrat geworden. Wir blicken in dieser Folge auf die Wahlen, wir schauen uns die Parteien genau an und die Gründe, warum sie gewählt wurden oder vom Wähler abgestraft und wie es in Österreich jetzt weitergeht. Hallo, mein Name ist Dominik Holl, ich arbeite für die Unionsstiftung und ich darf Sie herzlich zur neuen Folge Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut in Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Heute spreche ich mit Sebastian Enskart, Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Wien via Zoom. Wenn Sie mehr über die Konrad-Adenauer-Stiftung und ihre Arbeit in Österreich wissen wollen, dann finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge einen direkten Link zur Homepage der KAS in Wien. Dort finden Sie aktuelle Beiträge, Veranstaltungen, an denen Sie zum Teil auch online teilnehmen können, sowie Kontakte, falls Sie weitere Fragen haben. Und bevor es losgeht, noch eine kleine Bitte in eigener Sache. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, ich würde mich sehr über eine kleine Bewertung freuen. Geben Sie uns Sterne bei Apple Podcasts oder bei Spotify, können Sie den Podcast bewerten. Bewerten Sie uns jetzt. Ich freue mich über Ihre Rückmeldung. Und jetzt das Interview mit Sebastian Enskart von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Wien. Guten Tag, Herr Enskart, und grüß Gott nach Wien.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Enskart, am Sonntag wurde in Österreich ein neues Parlament, der österreichische Nationalrat, gewählt. Bereits vorab war ja zu erahnen in den letzten Umfragen, wie die Österreicher wohl abstimmen würden. Hatten Sie denn auch mit diesem Ergebnis in dieser Klarheit vielleicht auch gerechnet oder kam da doch etwas Überraschendes dabei raus?
Man konnte und musste sogar mit diesem Ergebnis rechnen. Es ist so, wenn man die Umfragen verfolgt hat, jetzt muss man Meinungsumfragen in Österreich immer mit einer gewissen Skepsis betrachten. Aber grundsätzlich ist es so, dass die FPÖ in den Umfragen seit grob geschätzt Anfang 2023 eigentlich konstant vorne lag. In allen Umfragen, die ich gesehen habe, auf Platz 1 lag. Der Vorsprung ist so gegen Ende ein wenig schmaler geworden. Aber es war eigentlich damit zu rechnen, dass sie auch am Wahlabend vorne liegen würde. Alles andere wäre eher eine Überraschung geworden. Ob es jetzt diese 2,5% sind, ja, das ist vielleicht einen Ticken mehr als in den letzten Umfragen, aber auch das keine allzu große Überraschung mehr. Gleichwohl ist das Ergebnis sicherlich, und das erklärt auch ein bisschen die Aufmerksamkeit aus dem Ausland, natürlich trotzdem in gewisser Hinsicht historisch, weil es eben zum allerersten Mal überhaupt bei einer Nationalratswahl der FPÖ gelungen ist, die ja schon auf eine längere Geschichte zurückblicken kann. Darauf kommen wir vielleicht später noch. Zum ersten Mal gelungen, stärkste Partei zu werden, und das ist in der Tat dann doch bemerkenswert, aber zumindest für diejenigen, die Österreich ein bisschen intensiver beobachten, sicher keine Überraschung.
Genau darauf würde ich jetzt als nächstes auch kommen, Österreich genau beobachten. Ich denke, dass die meisten, die jetzt zuhören, die Wahlergebnisse gesehen haben, aber vielleicht ist nicht allen genau bewusst, wer sitzt denn da eigentlich im neuen Nationalrat? Was sind das für Parteien und wofür stehen die? Sind die wirklich 1:1 mit unseren deutschen Parteien vergleichbar oder nicht? Deswegen würde ich sagen, wir schauen uns tatsächlich mal die einzelnen Parteien an, die jetzt ins neue Parlament gewählt worden sind. Und wir fangen mit dem Wahlsieger an. Sie haben sie gerade erwähnt, die FPÖ. Was ist das denn eigentlich für eine Partei?
Ja, also kleiner Einschub vorweg. Es ist in der Tat sehr sinnvoll, sich mit dem Vergleich der Parteien etwas intensiver zu beschäftigen. Denn gerade aus deutscher Perspektive macht man ganz gerne den Fehler, der wahrscheinlich ganz nachvollziehbar ist, zu denken, naja, ich nehme eben die Schablone meines eigenen Parteiensystems und stülpe diese Schablone über das fremde Parteiensystem und dann wird das schon halbwegs passen. Und da würde ich immer sagen, ja, passt halbwegs bei Österreich, aber eben dann nicht ganz so, nicht ganz richtig, ist eben an vielen Stellen nicht so passgenau. Die FPÖ, das hatte ich erwähnt, hat eine lange Historie. Sie ist 1955 gegründet, blickt also auf fast sieben Jahrzehnte Parteihistorie zurück. Und das ist schon ungewöhnlich, wenn wir uns beschäftigen mit diesen rechtspopulistischen Parteien, die jetzt überall in Europa erfolgreich sind. Also vor allem, glaube ich, sehr deutlich dieser Unterschied zur AfD, die ja auf eine viel jüngere Geschichte zurückblicken kann. Also etwas flapsig gesprochen, war die FPÖ schon lange erfolgreich. Da gab es die AfD noch gar nicht. Das ist sicher auch den meisten in Deutschland noch ein Begriff. Da erinnert man sich wahrscheinlich so vor etwa 25 Jahren, war schon einmal die FPÖ sehr erfolgreich mit damals Jörg Haider, der sicher den allermeisten in Deutschland noch ein Begriff ist. Mhm. Und da wurde, sagt man immer so ein wenig, der moderne Rechtspopulismus in Österreich miterfunden. Da war man sehr früh dran. Inzwischen ist man mit dem Erfolg der FPÖ eher so ein bisschen im europäischen Trend. Also wenn wir jetzt anfangen würden aufzuzählen, Länder, in denen die Rechtspopulisten erfolgreich sind, da würden wir wahrscheinlich so schnell nicht fertig werden. Insofern reiht sich die FPÖ inzwischen ein in diese Riege der Parteien. Und die Frage, was ist die FPÖ für eine Partei, insbesondere im Vergleich zur AfD, ist eine, die ich mir jetzt natürlich auch von Berufswegen hier gestellt habe im letzten Jahr, die mir auch schon sehr häufig gestellt worden ist, seit ich jetzt als deutscher Vertreter einer deutschen Stiftung in Österreich tätig bin. Und um diese Frage nicht immer nur so nach meinem persönlichen Dafürhalten, einem Bauchgefühl oder nach der Einschätzung von Gesprächspartnern beantworten zu müssen, haben wir Anfang des Jahres eine Studie in Auftrag gegeben. Die ist verfasst von einem Autorenteam rund um den österreichischen Parteienforscher Professor Heinisch. Der sitzt an der Universität Salzburg. Und diese Studie trägt inzwischen den Titel nicht gleich, aber sehr ähnlich, Ausrufezeichen. Und widmet sich eben diesem Vergleich der beiden Parteien. Und das Ergebnis nimmt der Titel eben so ein wenig vorweg. Die beiden Parteien sind nicht gleich. Ich glaube, das ergibt sich auch aus dem, was ich bis hierhin schon gesagt habe. Sieben Jahrzehnte Parteiengeschichte, das ist vermutlich gar nicht möglich, dass die Parteien identisch sind. Sie sind aber in sehr, sehr vielen Dimensionen dann doch sehr, sehr ähnlich. Auch das kommt im Titel zum Ausdruck. Das ist für Politikwissenschaftler, ich mache natürlich gerne Werbung für diese Studie und sage, da lohnt es sich auf jeden Fall reinzugucken. Da lohnt es sich auch, die Differenzen sich genauer anzuschauen, die es hier und da zugegebenermaßen gibt in der Programmatik. Die Wählerstruktur ist hier und da etwas anders. Aber wichtig bleibt aus meiner Sicht festzuhalten, dass unter dem Strich sowohl die AfD als auch die FPÖ rechtspopulistische, radikale, antieuropäische Parteien sind, mit einer Affinität zu rechtsautoritären Regierungen, das ist die europäische Dimension, und mit intensiven personellen Verflechtungen mit dem rechtsextremen Milieu. Das gilt also für beide Parteien, das ist die Gemeinsamkeit. Deswegen würde ich den deutschen Zuhörern immer sagen, die FPÖ ist ähnlicher als die AfD, als es hier und da gerade im österreichischen Kontext gerne behauptet wird.
Das klingt zumindest so, dass man sie vielleicht irgendwie aus deutscher Sicht sehr gut greifen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir uns die letzten Landtagswahlen in Deutschland angucken, wo die AfD ja auch immer sehr, sehr stark abgeschnitten hat, und dann blicken wir jetzt nach Österreich, wo das ganze Land der FPÖ, also dem österreichischen AfD-Pendant, wenn man so will, sehr, sehr viele Stimmen gegeben hat und sie zum Wahlsieger sozusagen gemacht hat. Womit konnte sie denn punkten? Sie sagen, das ist eine antieuropäische Partei. War das ein Punkt? War das Rechtsextreme ein Thema, mit dem sie punkten konnte? Oder hat sie mit ganz anderen Themen gewonnen und war es dann am Ende der Protest? Also womit konnte sie den Wahlsieg holen?
Also es ist sicher eine Mischung aus all den Faktoren, die Sie schon angesprochen haben. Ich glaube, man sollte immer unterscheiden zwischen zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist, alle die Gründe, die grundsätzlich für den Aufstieg des Rechtspopulismus in Europa verantwortlich sind, tragen auch bei zum Erfolg der FPÖ. Das würde vermutlich zu weit führen, wenn wir uns jetzt allgemein unterhalten würden über den Aufstieg des Rechtspopulismus in Europa. Aber sicher ist es so, ein Sammelbecken für Unzufriedene, ein Sammelbecken für die, die Protest ausdrücken wollen, ein Sammelbecken für die, die vielleicht auch vollkommen legitimerweise sagen, sie wollen eine andere Richtung in der Regierung vertreten wissen. Und gleichzeitig kommen eben zu diesem Wahlergebnis auch ein paar österreichspezifische Ursachen. Also die angesprochene Tatsache, dass die FPÖ nicht nur seit sehr langer Zeit existiert, sondern auch seit sehr langer Zeit schon an Regierungen beteiligt ist in Österreich. Und zwar sowohl an Landesregierungen als auch an Bundesregierungen. Was gerne in der Debatte vergessen wird, ist, dass die erste Koalition auf Bundesebene mit den Sozialdemokraten zustande gekommen ist. Also FPÖ und SPÖ haben schon 1983 miteinander koaliert. Ja, zugegebenermaßen. Die FPÖ war damals noch eine etwas andere Partei, aber sie kann eben auf diese Geschichte der Einbindung zurückblicken. Und sie ist Stand heute bereits an drei Landesregierungen beteiligt. Und es ist auch noch gar nicht so lange her, dass sie auch auf Bundesebene an einer Regierung beteiligt war. All das führt aus meiner Sicht zu einer gewissen Normalisierung dieser Partei, die Hemmschwelle senkt, die Stimme zu geben, stärker als das jetzt noch in Deutschland der Fall ist, wo die Strategie mit dem Umgang ja eine etwas andere ist. Zu den österreichspezifischen Ursachen, ich glaube, das muss man erwähnen, das wirkt immer so ein bisschen anachronistisch, wenn man es erwähnt. Auch die Aufarbeitung oder Nichtaufarbeitung der Corona-Politik spielt in Österreich eine große Rolle, spielt auch für den Erfolg der FPÖ, die vor allem in den ländlichen Regionen stark ist, eine große Rolle. Österreich hatte anders als Deutschland die Impfpflicht sogar schon beschlossen, und das hat gesellschaftlich für extrem große Verwerfungen gesorgt, die sich auch, glaube ich, immer noch in diesem Ergebnis ausdrücken, weil auch das ist ähnlich dann eben wie in Deutschland, dass diese Klaviatur der Gründe, die dafür verantwortlich sind, also der Ukraine-Krieg, die Inflation, die Teuerung, Corona, also diese multiplen Krisen, von denen profitiert die FPÖ in ganz, ganz starkem Maße.
Also es gibt nicht den einen Grund, warum die FPÖ diesmal den Wahlsieg geholt hat, sondern sehr, sehr viele. Wir sprechen nachher nochmal genauer über die Themen, wollen uns jetzt aber mal der nächsten Partei zuwenden, den großen Verlierer eigentlich der Wahl, die ÖVP, die Österreichische Volkspartei. Eigentlich, ja, wenn man auch wieder da den Vergleich anstellen möchte, das Pendant zur CDU, die Christdemokratische Partei. Warum musste diese Partei ja so eine große Niederlage einstecken und warum konnte sie auch als Regierungspartei nicht auf einen Amtsbonus setzen? Warum hat das nicht funktioniert bei dieser Wahl?
Also kurz gesagt, weil es einen Amtsbonus für europäische Regierungen derzeit ganz offensichtlich nicht gibt. Auch da folgt Österreich eher einem allgemeinen Trend, bei dem Regierungen zurzeit abgestraft werden. Das hat mit diesen Krisen zu tun, für die eben aus Sicht des Wählers vollkommen zu Recht die Regierungen verantwortlich gemacht werden. Das führt eben dazu, dass es Regierungen schwer haben. Das ist auch wieder sozusagen der allgemeine Trend. Österreich spezifisch kommt hinzu, diese 11% in etwa, die die ÖVP verloren hat, klingen dramatisch, haben aber auch damit zu tun, dass die ÖVP vor 5 Jahren unfassbar gut abgeschnitten hat, ist quasi eines der Rekordergebnisse, damals noch Sebastian Kurz, auch an den erinnern sich wahrscheinlich die meisten, auf dem Höhepunkt seiner Popularität, ganz kurz nach der Veröffentlichung dieser Ibiza-Videos, die vor allem der FPÖ massiv geschadet haben. Das ist also, ich will das Ergebnis gar nicht schönreden für die ÖVP, aber ich will zumindest sagen, das Niveau, von dem sie kommt, war sehr, sehr hoch und das Niveau, von dem die FPÖ kommt, war sehr, sehr niedrig. Also insofern auch damit haben diese großen Verschiebungen zu tun und auch da wieder um das Wahlverlierer, was, wenn man auf das Ergebnis ganz nüchtern drauf guckt, sicher richtig ist, womit man es vielleicht doch ein wenig relativieren muss, ist, ohne die ÖVP wird es nach menschlichem Dafürhalten keine Regierung geben. Es wird wohl keine Regierungskonstellation geben, an der die ÖVP nicht beteiligt ist. Insofern, ja, Wahlverlierer in bestimmter Hinsicht, aber vermutlich an der Regierung beteiligt. Paradoxerweise der Wahlgewinner, die FPÖ, hat bis jetzt niemanden, der mit ihr zusammen eine Regierung bilden möchte. Insofern würde ich dieses Wahlgewinner, Wahlverlierer immer in Anführungsstrichen setzen, weil ja immer das Missverständnis herrscht, alleine sozusagen die relative Mehrheit zu bekommen, reicht schon aus, um eine Regierung anzuführen. Man muss eben auch im Parlament am Ende die Mehrheit zusammenbekommen und danach sieht es zurzeit für die FPÖ nicht aus.
Über die Regierungsbildung und die möglichen Koalitionen können wir gleich auch nochmal genauer sprechen. Vorher müssen wir über die zweite bisherige Regierungspartei sprechen, die auch verloren hat, zumindest was den prozentualen Stimmenanteil bei der Wahl geht, und zwar die österreichischen Grünen. Wieso wurde diese Partei denn ebenfalls abgestraft? War es einfach nur, weil sie eben mit drin in der Regierung war und man die gesamte Regierung abstrafen wollte? Oder haben die Grünen ähnlich wie hier in Deutschland viele Fehler gemacht und wurden deshalb auch wirklich gezielt von ihren Wählern nicht mehr mit der Gunst behandelt wie bei der letzten Wahl?
Auch hier sicher wieder eine Mischung aus beiden Aspekten, die Sie angesprochen haben. Es ist ganz sicher so, dass grüne Parteien auch wieder es in Deutschland gerade nicht so leicht haben, sich so ein bisschen die Stimmung gewandelt hat, andere Themen im Vordergrund stehen. Es ist nicht mehr so stark die Bekämpfung des Klimawandels, der nach wie vor wichtig ist, sondern andere Themen stehen weiter oben auf der Tagesordnung. Sicher beeinflusst auch die deutsche Debatte die Politik hier. Ich glaube in der Tat, dass die Tatsache, dass die Grünen an der Regierung beteiligt waren, was gerade einer solchen Partei vielleicht noch ein wenig mehr schadet, häufig, weil sie nicht die reine Lehre vertreten können, erst recht nicht als Juniorpartner gemeinsam mit der ÖVP. Es gab in der Regierung, auch das haben vielleicht einige mitbekommen, zuletzt mit der Zustimmung der österreichischen Ministerin, die für diese Fragen zuständig ist, für das europäische Renaturierungsgesetz. Dem hat sie auf europäischer Ebene zugestimmt, ohne Rücksicht auf den Koalitionspartner zu nehmen, der sich ausdrücklich dagegen erklärt hat. Das sind also sozusagen Zwistigkeiten innerhalb der Regierung, die hier jetzt auf den letzten Metern nochmal zutage getreten sind, die ganz offensichtlich vom Wähler nicht honoriert worden sind. Kleine Überraschung, die man vielleicht zu den Grünen erwähnen muss. Wir hatten hier ja ein schweres, schlimmes Hochwasser in Österreich ganz kurz vor der Wahl mit verheerenden Schäden, wo einige angenommen hatten, so wie das in der Vergangenheit oft der Fall war, dass das vielleicht nochmal zu einem kleinen Plus für die Grünen führen könnte, die ja dieses Thema im Markenkern haben. Das hat offensichtlich nicht so gefruchtet, wie sich das zumindest die Grünen erhofft haben. Möglicherweise wäre das Ergebnis noch schlechter ausgefallen, aber jedenfalls ist hier keine Trendumkehr zu erkennen.
Jetzt haben wir die beiden Regierungsparteien besprochen und den Wahlsieger. Es gab neben der FPÖ auch noch eine weitere Partei, die in der Opposition saß in der letzten Wahlperiode, die SPÖ. Sie hatten sie vorhin schon angesprochen, diejenigen, die zum ersten Mal überhaupt mit der FPÖ auch koaliert hatten in den 80er Jahren, die Sozialdemokratische Partei Österreichs. Aber anstatt wie bei der FPÖ von quasi diesem Ressentiment gegen die Regierung zu profitieren, konnten sie gerade ihr Ergebnis halten. Ich glaube, sie hatten jetzt ein Mandat mehr als beim letzten Mal, statt 40, 41 Sitze. Worauf hat die Partei denn gesetzt? Worauf hat die SPÖ gesetzt? Und warum konnten sie damit nicht noch mehr Stimmen gewinnen, obwohl sie ja eigentlich auch in der Opposition waren und die ja offensichtlich in der Wählergunst eher bevorzugt wurde?
Ja. Paradoxer Effekt, man holt das gleiche Stimmenergebnis, aber gewinnt einen Sitz im Parlament, wirkt auf den ersten Blick zumindest kontraintuitiv, hat damit zu tun mit der Sitzverteilung und der Tatsache, dass einige kleine Parteien nicht ins Parlament eingezogen sind und so weiter und so fort. Sie haben recht grundsätzlich Ergebnis gehalten bei der SPÖ auf sehr niedrigem Niveau für SPÖ-Verhältnisse, muss man sagen. Also auch in gewisser Hinsicht eine historische Niederlage für die SPÖ, weil sie zum ersten Mal in ihrer Geschichte nur drittstärkste Partei geworden ist, also zwei Parteien vor ihr liegen. Auch das gab es noch nie. Da wird es also auch bei den Sozialdemokraten, Stichwort Wahlverlierer, sicher noch einige Diskussionen geben zu der Frage, wie dieses Ergebnis einzuordnen ist. Der Kurs, den die SPÖ eingeschlagen hat, war offensichtlich nicht so erfolgreich, wie man sich das erhofft hat. Der Parteivorsitzende Andreas Babler, der unter etwas kuriosen Umständen zum Parteivorsitzenden geworden ist, verfolgt explizit einen Linkskurs, einen selbst für Sozialdemokraten sehr strammen Linkskurs. Er bezeichnet sich selber als Marxist und ist mit etwas abenteuerlichen Formulierungen zur EU und zur NATO aufgefallen. Und offensichtlich hat dieser sehr klare Linkskurs nicht verfangen im Wahlkampf und das vielleicht mindestens ebenso wichtig, es gab und gibt innerhalb der SPÖ große Uneinigkeit, was diesen Kurs angeht. Und diese Uneinigkeit ist nicht nur hinter den Kulissen ausgetragen worden, sondern ist hier auch immer mal wieder an die Öffentlichkeit gezerrt worden mit internen Schreiben, die an die Öffentlichkeit gelangt sind und so weiter und so fort. Und das ist erfahrungsgemäß in allen Wahlkämpfen Gift für den eigenen Erfolg, wenn die Wählerinnen und der Wähler den Eindruck haben, die Partei ist sich selbst nicht mal über das Angebot, was sie uns hier machen, einig. Das ist in der Regel verheerend und hat sicher maßgeblich dazu beigetragen, dass die SPÖ nicht besser abgeschnitten hat.
Sehr, sehr spannend. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass gerade, weil in Österreich ja auch die KPÖ, also die Kommunistische Partei Österreichs, relativ stark in den Umfragen war und man ihr sogar gesagt hat, ja, eventuell schafft sie sogar den Sprung ins Parlament. Ich glaube, 4% ist die Hürde in Österreich. Die sind ja nicht reingekommen, dass dann bei den Sozialdemokraten jemand offen mit sich als Marxist bezeichnet. Hätte ich damit jetzt auch nicht gerechnet, habe ich so auch nicht gewusst. Finde ich sehr, sehr spannend. Wir wollen aber gar nicht über die Kommunisten sprechen, weil die sind nicht ins Parlament gekommen, aber noch über eine letzte Partei, die es geschafft hat, und zwar die NEOS, die unserer FPD wahrscheinlich am nächsten kommen. Können Sie uns kurz diese Partei erklären und wofür sie steht?
Sie haben recht, die FDP ist wahrscheinlich so, dass das nächste Äquivalent. Historisch sind die NEOS entstanden, zum Teil zumindest aus einer Abspaltung eines liberaleren Flügels der ÖVP, also eines Flügels, dem die Reformen, die Fortschrittsreformen innerhalb der ÖVP nicht schnell genug gingen. Da gehört übrigens auch interessanterweise ein liberaler Flügel dazu, der seine Wurzeln ursprünglich mal in der FPÖ hatte, sich dort abgespalten hat. Ich hatte erwähnt, die FPÖ war keineswegs immer schon eine rechtspopulistische oder eine rein rechtspopulistische Partei, sondern hatte immer auch nationalliberale Teile, die zeitweise sogar schon vor der Machtübernahme von Jörg Haider relativ maßgeblich waren in der Partei. Und als sich dann die Partei in diese rechtspopulistische Richtung weiterentwickelte, sind einige, die sich diesem liberalen Flügel zugehörig fühlen, dann auch zu den NEOS gegangen. Und die NEOS sind in ihrer Klaviatur ersten dementsprechend, was die FDP bei uns wäre, auch hier wieder vielleicht ein paar Unterschiede zur FDP. Sie sind etwas weniger wirtschaftsliberal, vielleicht etwas stärker sozialliberal, würde man bei uns vielleicht sagen. Sie sind auch etwas linker in den gesellschaftspolitischen Themen, würde ich sagen, als die FDP. Sie sind proeuropäisch, die mit Abstand proeuropäischste Partei inzwischen in Österreich, verfolgen sehr klar diesen Kurs, sogar über die österreichische Neutralität zu reden, sogar, weil das im österreichischen Kontext so etwas wie eine heilige Kuh ist, über die man am liebsten gar nicht redet. Ihr Paradethema ist die Bildung. Auch da vielleicht noch etwas stärker. Bei der FDP würde man vermutlich sagen, der Markenkern ist Wirtschaft. Bei den NEOS ist Bildung sehr, sehr stark ausgeprägt. Die NEOS würden gerne endlich mitregieren. Sie waren noch an keiner Bundesregierung beteiligt. Wären das gerne. Zahlenmäßig ist es sehr, sehr knapp. Vielleicht sollte ich erwähnen an der Stelle, das Ergebnis, was jetzt viele zur Kenntnis genommen haben, ist noch kein amtliches Endergebnis. Es werden morgen noch weitere Briefwahlunterlagen ausgezählt und es ist hier und da wirklich sehr, sehr knapp. Also für die sogenannte Große Koalition zwischen Sozialdemokraten und ÖVP ist derzeit ein einziges Mandat Überhang. Also sie haben eine Mehrheit, aber mit einem Mandat. Wenn dieses Mandat noch kippen sollte, wären sie auf einen dritten Partner angewiesen. Das könnten dann tatsächlich die NEOS sein, die dann im Sinne dessen, was ich hier so erläutert habe, versuchen würden, Regierungspolitik zu beeinflussen.
Also Herr Enzgert, vielen Dank erstmal, dass Sie uns jetzt mal die Parteien in Österreich erklärt haben und wo sie unserem deutschen Parteiensystem vielleicht ähnlich sind und wo es dann doch große Unterschiede gibt und auch wie sich die Wähler ja doch dann auch entschieden haben in Österreich. Dann lassen Sie uns jetzt über Themen sprechen. Wir haben schon ein paar Themen angesprochen und eines haben Sie erwähnt, nämlich die Flut, die kurz vor der Wahl Österreich heimgesucht hat. Ein verheerendes Unwetter mit großen Überflutungen. Ein anderes Thema, das in Österreich in den letzten Jahren auch immer wieder hochgekommen ist, sind zum Beispiel die Skigebiete, die massiv unter Schneemangel leiden. Das heißt, das Wetter nicht nur kurzfristig, sondern tatsächlich auch langfristig und damit auch mit Folgen für die Wirtschaft und die Infrastruktur sind eigentlich große Themen in Österreich, sehr, sehr große Themen. War das Klima denn bei der Wahl und dann insbesondere eben auch die Flut, waren das Themen bei der Wahl oder war das eigentlich eher ist das untergegangen, außer dass jetzt die Flut kurz vorher war?
Also es war zumindest ganz offensichtlich kein Thema, was die Wahl in irgendeiner Weise mitentschieden hätte. Es gab Umfragen vor der Wahl, wo das Thema auftauchte, aber eher unter ferner liefen, jetzt nicht ganz hinten, aber sicher nicht das entscheidende Thema. Ich würde sagen, für die Mehrzahl der Wähler war tatsächlich in Österreich mal wieder das Migrationsthema mit wahlentscheidend. Keine große Überraschung. In der Regel, glaube ich, kann man diesen Zusammenhang sehr deutlich erkennen, dass da, wo Rechtspopulisten sehr, sehr stark sind, das ist fast immer dann der Fall, wenn das Migrationsthema und das Thema Bekämpfung der illegalen Migration gerade sehr weit oben auf der Tagesordnung steht. Das ist in Österreich übrigens schon etwas länger der Fall als in Gesamteuropa. Also dieses Thema ist, wenn man den europäischen Vergleich anstellt, hier immer im Verhältnis noch etwas höher auf der Rangliste der wichtigsten Themen, hat auch damit zu tun, dass Österreich in noch größerem Maße als viele andere Länder betroffen ist von Migration. Also Asylanträge pro Kopf, glaube ich, in 2023 Platz 2 in Europa. Also ein hoher, in Anführungsstrichen, Leidensdruck, was dieses Thema angeht. Und man hat in Österreich insgesamt so ein bisschen das Gefühl, hier herrscht so ein wenig Genugtuung. Aha, der Rest Europas kommt jetzt auch langsam auf den Trichter zu merken, dass dieses Thema ein ganz, ganz wichtiges ist. Und das ist sicher eines, was die Wahl mit entschieden hat, was vor allem der FPÖ Themen gebracht hat und was vor allem für die ÖVP eine Herausforderung ist, hier diesen den Rechtspopulisten dieses Thema nicht zu überlassen, nicht beim Wähler den Eindruck zu erwecken, die Rechtspopulisten sind die einzigen, die in diesem Bereich etwas tun werden. Ich glaube, von Jens Spahn stammt dieses etwas zugespitzte Zitat, entweder die politische Mitte beendet die illegale Migration oder die illegale Migration beendet die politische Mitte. Mhm. Wie gesagt, das kann man etwas zu zugespitzt finden, aber es beschreibt zumindest diese Konkurrenz zwischen ÖVP und FPÖ, der Mitte-Rechtspartei und den Rechtspopulisten, wenn es die Frage geht, wer ist denn in der Lage, bei diesem Thema tatsächlich Lösungen zu liefern.
Jetzt hat aber trotzdem, ich habe das in einem Interview vorher gelesen, da wird gesagt, dass die Asylpolitik in Österreich eigentlich viel erfolgreicher ist als in Deutschland. Die Zahl der Asylanträge ist gesunken im letzten Jahr. Man hat weniger Menschen aufgegriffen, die illegal ins Land eingereist sind und sie wieder dann abgeschoben hat. Also eigentlich fährt man doch eigentlich eine gute Politik. Ist es trotzdem noch viel zu hoch? Das heißt, die Ergebnisse befinden sich immer noch auf einem sehr hohen Niveau, wie Sie das auch angesprochen haben. Oder liegt es einfach daran, dass die Parteien, die an der Macht sind, das dem Wähler nicht vermitteln konnten?
Also ich gehöre nicht zu denen, die behaupten würden, das Gefühl, was sich bei Wählerinnen und Wählern eingestellt hat, was dieses Thema angeht, sei ein gefühltes und habe mit der Realität nichts zu tun. Hm. Aber leider ist es so, dass die reinen Fakten gerade in Wahlkämpfen, die so geführt werden, wie das inzwischen der Fall ist, nicht immer durchdringen. Ich würde sagen, Sie haben recht, die Asylantragszahlen sinken. Ich glaube, es wird auch auf europäischer Ebene einiges getan, um Lösungen für diese Herausforderungen zu liefern. Aber offensichtlich ist bei einem Teil der Wähler, zumindest bei denjenigen, die überwiegend die FPÖ gewählt haben, bisher nicht der Eindruck entstanden, man habe dieses Problem in irgendeiner Hinsicht im Griff. Das muss man einfach so konstatieren. Und gleichzeitig ist es natürlich so, auch das wieder für die Wählerinnen und Wähler durchaus unbefriedigend, aber natürlich kann die österreichische Bundesregierung das Problem der illegalen Migration in Europa nicht alleine lösen. Mhm. Das stimmt. Ich würde sagen, das ist empirisch ein Fakt, aber gleichzeitig ist es vielen Wählerinnen und Wählern nach wie vor schwer zu vermitteln, dass diese Probleme eben inzwischen auf Ebenen gelöst werden, die weit über die Einflussmöglichkeiten der österreichischen Bundesregierung hinausgehen. Interessanter Seitenaspekt übrigens in diesem Zusammenhang, dass in der sich jetzt demnächst konstituierenden Kommission der Europäischen Union der nächste Kommissar für Asyl und Migration ein Österreicher sein wird, nämlich der bis jetzt noch österreichische Finanzminister Magnus Brunner, der sich also diesem Themenportfolio demnächst annehmen darf. Und da könnte man durchaus die Frage stellen, ob das aus österreichischer Perspektive jetzt Fluch oder Segen ist, weil man einerseits natürlich jetzt durchaus sagen kann, Österreich hat mehr Möglichkeiten, in diesem Themengebiet Akzente zu setzen. Aber gleichzeitig kann man sich eben auch nicht so ohne weiteres mehr auf die Europäische Union rausreden und sagen, naja gut, das wurde eben auf europäischer Ebene, ist das Kind in den Brunnen gefallen. Also insofern, das Thema ist in Österreich wichtig. Ich glaube, das Thema bleibt in Österreich wichtig und wird sicher auch für die nächste Bundesregierung in Österreich, welche das dann auch immer sein wird, wir reden ja wirklich über viele Monate, bis das sowas sein wird, wird eines der zentralen Themen bleiben.
Jetzt ist das, was Sie ansprechen und was jetzt auch die ganze Zeit in unserem Gespräch immer wieder herausklang, auch das, was wir in den deutschen Medien finden, dass diese Wahl auch immer in einem europäischen Kontext gelesen wird. Also, dass die FPÖ nicht nur aus österreichischen Eigenheiten so stark geworden ist, sondern weil es insgesamt innerhalb von Europa eine gewisse Tendenz in Richtung mehr konservative Politik, die sich die Wähler wünschen, mehr rechte Politik, teilweise auch mehr radikale Politik wünschen, immer wieder dann auch in Bezug auf das Thema der Migration. Sehen Sie das tatsächlich auch so, dass wir hier nicht ein österreichisches Ergebnis haben, sondern ein europäisches Wahlergebnis?
Teils, teils. Also es folgt sicher allgemeinen Trends, bei denen, das hatte ich gesagt, andere Themen im Vordergrund stehen, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Die Grünen sind ja mit einem guten Ergebnis in die deutsche Bundesregierung gewählt worden, weil das damals ein wesentliches Thema und Anliegen der Menschen in Deutschland war, dass dieses Thema angegangen gehört. Daran hat sich ja nichts geändert, aber ganz offensichtlich entscheiden jetzt andere Themen Wahlen. Da würde ich sagen, Österreich ist hier vielleicht tatsächlich noch ein wenig anders gestrickt, als das in Deutschland der Fall ist. Wenn man die Stimmen rechts der Mitte zusammenzählt, dann ist dieser Block sicher noch etwas stärker, als das in Deutschland der Fall ist. Aber gleichwohl würde ich schon sagen, das ist ein Trend. Ich will nur, weil Sie es angesprochen haben, immer noch mal darauf verweisen. Ich glaube, dass für die ganze Debatte, die wir jetzt auch hier in diesem Gespräch führen, es extrem wichtig ist, eben zwischen konservativer, rechtspopulistischer oder sogar rechtsextremer Politik zu unterscheiden, auch bestimmte Themen nicht den Rechtspopulisten zu überlassen. Das hatte ich vorhin angedeutet. Also ich halte wenig von dieser Unterstellung, wenn Mitte-Rechtsparteien oder überhaupt die Parteien der Mitte sich bestimmten Themen annehmen, sie würden diese Themen groß machen, salonfähig machen oder sich den Rechtspopulisten annähern. Aus meiner Sicht ist die entscheidende Frage, gibt es realweltliche Probleme, von denen die Wählerinnen und Wähler berechtigterweise die Erwartung haben, dass sie von der Politik angegangen werden. Und wenn das der Fall ist, sollten sich alle Parteien der Mitte dringlichst mit diesen Problemen auseinandersetzen, um nicht den Eindruck zu erwecken, hier wird irgendetwas vernachlässigt und damit diese Flanke aufgemacht, in die dann eben die Rechtspopulisten mit Wonne stoßen, um den Leuten zu erklären, guckt hier, die machen nicht das, was ihr wollt. Also das übrigens sozusagen einer der Kerne der FPÖ-Wahlkampagne. Ich bin euer, Herbert Kickl benutzt ja ohne große Hemmungen das Wort Volkskanzler, euer Wille geschehe, stand hier auf Wahlplakaten. Also das ist genau diese Stimmung, die die FPÖ zu erzeugen versucht. Und ich glaube, da sind die Parteien der Mitte gefordert, darauf Antworten zu liefern.
Wenn wir jetzt die Frage einmal umdrehen, euer Wille geschehe, was wollen die Österreicher denn? Warum haben Sie die FPÖ gewählt? Und welche Hoffnung setzen Sie vielleicht in sich, mal abgesehen von einer härteren Gangart in puncto Asyl- und Migrationspolitik? Was erhoffen sich die Wähler von ihrer Stimme für die FPÖ?
Ja, also jenseits von Migration und Corona bin ich nicht so sicher, ob es da viele Themen gibt, von denen sich die Wählerinnen und Wähler tatsächlich konstruktive Lösungen und Beiträge der Rechtspopulisten erwarten. Das ist ja ohnehin so eines dieser paradoxen Phänomene, dass wenn man in Nachwahlbefragungen die Leute fragt, die rechtspopulistische oder mitunter auch linkspopulistische Parteien gewählt haben, erwartet ihr denn, dass diese Parteien, wenn sie denn die Chance hätte, diese Probleme lösen würden? Und dann sagen sehr viele Wählerinnen und Wähler, die diese Parteien wählen, nein, das glauben wir selber nicht, dass sie diese Probleme lösen könnten. Paradoxer Effekt, da würde ich immer sagen, da ist dann offensichtlich Protest das Mittel der Wahl, der Eindruck der Wählerinnen und Wähler. Wenn ich zum Ausdruck bringen möchte, dass ich mit der Gesamtsituation unzufrieden bin, dann muss ich nur diese Parteien ankreuzen und dann gelingt es mir, diesen Protest zum Ausdruck zu bringen. Weswegen ich übrigens auch für den deutschen Kontext immer etwas skeptisch bin, was diese Dämonisierungsstrategie gerade in Richtung Ostdeutschland angeht. Also wenn man den Leuten eben den ganzen Tag lang erzählt, das Schlimmste, was ihr tun könnt, ist diese Parteien zu wählen, dann hat das offensichtlich bei einigen diesen kontraproduktiven Effekt, dass sie den Eindruck haben, sehr gut zu wissen, ich wollte nämlich hier meinen Protest zum Ausdruck bringen, also kreuze ich erst recht diese Partei an. Also das scheint mir ein Mechanismus zu sein, der bei vielen dieser Wahlen eine nicht zu unterschätzende Wirkung entfaltet.
Jetzt besteht ja denn trotz allem die Möglichkeit, immerhin sind Sie Wahlsieger geworden, dass die FPÖ auch in eine Regierung reinkommt. Ich habe mich darüber mit einem guten Freund, der in Wien wohnt, also ein Österreicher, unterhalten und er sagte mir sinngemäß, naja, das ist zwar alles sehr schlimm und schrecklich, aber dass die FPÖ eigentlich nur Opposition kann. Also die kann nur poltern, die kann nur dagegen sein und sobald sie aber dann in Regierungsverantwortung ist, dann zerlegt sie sich meistens relativ schnell selbst und stolpert über den nächsten Skandal. Sehen Sie das ähnlich? FPÖ kann nur Opposition, aber kann nicht Regierung?
Also was die Problemlösungskompetenz der Partei angeht, habe ich, glaube ich, deutlich durchblicken lassen, dass auch ich da skeptisch bin. Ob dieser Mechanismus, den man in der Tat in der Vergangenheit schon beobachten konnte, da ist vor allem die Regierungsbeteiligung unter Wolfgang Schüssel, der FPÖ immer beispielgebend, da ist es der ÖVP unter Wolfgang Schüssel gelungen, die FPÖ einzuhegen, sie zu domestizieren, sie zu mäßigen. Und das hat der FPÖ in der Tat massiv geschadet. Sie hat, glaube ich, bei der nächsten darauffolgenden Nationalratswahl 16 Prozentpunkte verloren. Da hat also dieser Effekt, der auch dann von Ihrem Freund aus Wien angesprochen wird, sehr offensichtlich funktioniert. Das war in den späteren Regierungsbeteiligungen der FPÖ, zum Beispiel unter Sebastian Kurz, schon etwas anders. Und meine These wäre in dem Zusammenhang, dass auch die Rechtspopulisten aus ihren Fehlern in Anführungsstrichen lernen. Also Herbert Kickl sagt in Interviews sehr, sehr, sehr offen, die Hoffnung, dass wir uns in irgendeiner Form mäßigen, anpassen, unterordnen, Kompromisse machen, die könnt ihr euch abschminken. Das wollen unsere Wählerinnen und Wähler nicht. Also meine These gegen die Hoffnung einer automatischen Entzauberung durch Regierungsbeteiligung wäre immer, dass auch die Rechtspopulisten gelernt haben, dass sie davon nicht profitieren, dass sie dann tatsächlich lieber in der Opposition bleiben. In dieser Hinsicht können die rechtspopulistischen Parteien oder die FPÖ jetzt ganz konkret in dieser Situation kann fast nicht verlieren. Denn entweder es gelingt ihr, an der Regierung beteiligt zu sein, im Zweifel sogar den Kanzler zu stellen, oder sie geht in die Opposition, dann eben in der sehr beliebten Opferrolle. Die Systemparteien haben uns trotz dieses riesigen Erfolges von den Machttöpfen mal wieder ferngehalten. Mhm. Euren Willen, liebe Wählerinnen und Wähler, ignoriert und mit Füßen getreten. Beim nächsten Mal bitte 50% FPÖ. Also das ist eine aus meiner Sicht sehr große Gefahr. Aber alleine die Hoffnung zu setzen, Einbindung führt zu Entzauberung, da glaube ich, bietet zumindest die Mittellangfristperspektive wenig Anhalt für. Denn die FPÖ war eingebunden, das hatte ich gesagt, und erzielt trotzdem ein Rekordergebnis jetzt bei der Wahl am Sonntag.
Mhm. Und da ist jetzt die große Frage eben, was passiert jetzt? Der Bundespräsident Alexander Van der Bellen muss eine der Parteien mit der Regierungsbildung beauftragen. Was glauben Sie, wem wird er diesen Auftrag erteilen? Traditionell macht er das immer zunächst einmal an den Wahlsieger, also die Partei mit den meisten Stimmen. Wird er das diesmal auch tun oder mit der Tradition brechen und erstmal der ÖVP dann den Auftrag, eine Regierung zu bilden, geben?
Es stimmt, der Bundespräsident macht das traditionellerweise. Es ist aber nicht in der Verfassung festgeschrieben, dass er das tut. In der Verfassung steht ausschließlich, der Bundespräsident ernennt den Bundeskanzler und auf Vorschlag des Bundeskanzlers die übrigen Mitglieder der Regierung. Dieser Auftrag zur Regierungsbildung hat sich so etabliert, traditionell. Aber es gibt hier keinen Automatismus, auch keine Verpflichtung. Er muss niemandem den Regierungsauftrag erteilen. Also es könnte zum Beispiel auch so sein, die Parteien einigen sich untereinander und der Vorsitzende der stärksten Partei oder die Vorsitzenden dieser Parteien, die sich geeinigt haben, gehen zum Bundespräsidenten und sagen, lieber Bundespräsident, wir haben es geschafft, eine parlamentarische Mehrheit zu organisieren. Bitte ernenne den Vorsitzenden der von uns stärksten Partei zum Bundeskanzler. So könnte es also auch sein. Insofern wird es sehr spannend sein, tatsächlich zu beobachten, der Bundespräsident, deswegen weisen Sie zu Recht auf ihn hin, spielt eine deutlich stärkere Rolle im österreichischen System als in Deutschland, weil der Bundeskanzler und die Bundesregierung nicht gewählt werden vom Nationalrat, sondern tatsächlich am Ende dieses Regierungsbildungsprozesses nur in Anführungsstrichen ernannt werden vom Bundespräsidenten. Und ob er das tun würde, ob er Kickl einen Auftrag erteilen würde, da hat er selber so ein bisschen in Interviews in den letzten Monaten und Jahren Zweifel durchklingen lassen. Und er hat jetzt am Tag nach der Wahl auch so ein bisschen durchblicken lassen. Es gibt bestimmte unverhandelbare Bedingungen, die aus seiner Sicht erfüllt werden müssten, damit er jemandem den Regierungsauftrag erteilt beziehungsweise ihn zum Kanzler ernennt. Also er hat das Bekenntnis zu Europa erwähnt, er hat unabhängige Medien erwähnt und so weiter und so fort. Also er hat sehr deutlich ein paar Pflöcke eingeschlagen, die in eine Richtung deuten. Ja, also da will ich jetzt nicht spekulieren, was das dann ganz konkret bedeutet. Aber auch der Bundespräsident gehört mit zu diesen Faktoren, die es zurzeit unwahrscheinlich erscheinen lassen, dass Herbert Kickl am Ende als Kanzler eine Regierung einführt.
Wir sind gespannt, was passieren wird. Herr Enzkat, als allerletztes eine Frage mit dem Blick in die Glaskugel. Österreich in 5 Jahren, wenn wieder gewählt wird, was glauben Sie, wohin wird sich das Land entwickelt haben? Wird es die aktuellen Herausforderungen, die wir jetzt im Laufe des Gesprächs angesprochen haben, in den Griff bekommen? Oder denken Sie, dass wir nochmal 5 schwierige Jahre haben mit dann einer erneuten Wahl, die vielleicht sogar noch extremere Parteien den weiteren Aufschwung bescheren wird?
Also schwierig werden die nächsten Jahre ganz sicher, egal für welche Bundesregierung. Ich glaube, es wäre am sinnvollsten, Sie stellen mir die Frage nochmal, wenn die Regierung zustande gekommen ist, denn die Beantwortung dieser Frage, werden die Rechtspopulisten noch stärker sein, hängt natürlich ganz maßgeblich davon ab, ob sie in die Opposition gehen oder an der Regierung beteiligt sind. Ich glaube, was man dringend festhalten muss, ist, diese Wahl ist ja im Vorfeld durchaus zu Recht zu einer Richtungsentscheidung stilisiert worden. Und jetzt muss man festhalten, diese Richtungsentscheidung ist immer noch nicht gefallen. Der Wähler hat zwar sein Votum abgegeben und die Zusammensetzung des Nationalrates bestimmt. Aber in welche Richtung Österreich und die österreichische Bundesregierung sich in den nächsten Jahren entwickelt, hängt jetzt eben ganz maßgeblich von der Frage ab, welche Parteien sich mit welchen Parteien auf eine Regierungsmehrheit einigen können. Und da, denke ich, kann man nicht überbetonen, wie unterschiedlich diese beiden Richtungen aussehen würden, je nachdem, ob Herbert Kickl der Kanzler ist oder ein anderer FPÖ-Politiker, ist da vielleicht gar nicht so entscheidend, ob wir eine Regierung haben werden, eine zum Teil antieuropäische, mit all den Dingen, die wir ausgeführt haben, als wir über die FPÖ gesprochen haben, oder einer Regierung, die sich dann eben aus der ÖVP gemeinsam vielleicht mit den Sozialdemokraten, die Große Koalition hat ja eine lange Tradition in Österreich, vielleicht mit einem dritten Partner, wo mitunter vielleicht aus Österreich nach wie vor europaskeptische Töne zu hören wären, die aber grundsätzlich ein eher stabilisierender Faktor für die Europäische Union wäre. Also ich glaube, diesen Unterschied sollte man nicht unterschätzen. Und in Österreich hat man ja einen durchaus nicht unsympathischen Hang, sich gerne mal so ein bisschen klein zu machen und zu sagen, naja, wir sind doch im europäischen Kontext eh nicht so wahnsinnig wichtig. Dem würde ich durchaus auch aus eigener Betroffenheit so ein wenig widersprechen und würde immer daran erinnern, ja, das stimmt, Österreich spielt in Europa vielleicht nicht in der Liga von Italien, Deutschland und Frankreich, aber Österreich ist jetzt auch nicht ganz klein im europäischen Vergleich, sondern bewegt sich so etwa im Mittelfeld der EU-27. Also die Frage, was hier passiert, spielt für Europa sehr wohl eine Rolle. Und die Frage, welche Bundesregierung hier demnächst zustande kommt, hat Auswirkungen durchaus weit über Österreich hinaus.
Herr Inzkart, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir sind gespannt, ja, wie die Regierungsbildung sich weiterentwickeln wird. Und vielleicht können wir dann wirklich nochmal ein Gespräch machen, wenn die Regierung, die neue, dann im Amt und Würden ist und vielleicht schon ein paar Monate auf dem Buckel hat. Ich danke Ihnen vielmals und ganz, ganz herzliche Grüße nach Wien.
Ja, danke auch von mir.